Wie weit bist du in all deinen Vorbereitungen? Vielleicht habt ihr schon das eine oder andere dekoriert. Hier haben wir es schon gemacht. Ich hoffe, für heute Nachmittag ist soweit vorbereitet. Ich habe es im Gang schon gesehen. Aber Gott ist an einer anderen Vorbereitung noch viel mehr interessiert. Und das ist, warum wir hier sitzen. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass alle Umstände bereit sind, sondern dass unsere Herzen bereit sind. Und wir kommen so langsam zum Ende des Alten Testamentes und sagst, ja, warum können wir das nicht überspringen? Es geht doch um Jesus. Aber genau diese Vorbereitung hatte Gott damals gebraucht, um die Menschen auf sein erstes Kommen vorzubereiten. Und ich möchte, dass Gott das in unserem Herzen gebraucht. Und zu dem Zeitpunkt, wo Nehemia stattfindet, dann waren sie mittlerweile aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Der Altar war wieder aufgebaut und in den ersten Kapiteln von Nehemia wird die Mauer wieder aufgebaut von Jerusalem. Und Gott gebraucht all diese Sachen, um sein Kommen vorzubereiten. So wie wir uns vorbereiten für Weihnachtsfeiern und für das Haus, für Familie, so hat er alles organisiert, dass als die Zeit erfüllt war, Gott seinen Sohn senden konnte. Dass es passte, dass alles bereit war. Aber was er noch mehr wollte und wovon wir in unserem Abschnitt heute auch lesen, ist, dass die Herzen vorbereitet sind. Denn Gott reicht es nicht, die Umstände zu verändern. Er will uns verändern. Ihm reicht es nicht, dass einfach alles wunderbar dekoriert ist. Ich habe nichts gegen Dekoration. Aber er möchte, dass die Herzen vorbereitet sind. Ihm reicht es nicht, dass wir alle wunderbar gekleidet sind, heute und auch für Weihnachten oder wann auch immer. Er möchte, dass unsere Herzen bereit sind. Wie schaut es bei dir aus heute Morgen? Ist dein Herz bereit und brennt es für sein Wirken? Oder ist es gerade auf Sparflamme? Sagst du, streng mich doch schon genug an, dass die Augen offen sind, dass ich zumindest noch nicht gleich am Anfang eingeschlafen bin. Aber Gott möchte, dass er uns begeistert mit seiner Botschaft, dass wir es verstehen, dass wir verstehen, was er für uns beabsichtigt hat. Und so kommen wir dann zu Nehemia Kapitel 8. Wir haben vorhin aus Esra gelesen. Nehemia ist das Buch danach. Aber wir finden wieder diesen Esra auch in diesem Abschnitt. Die sind quasi finden direkt hintereinander statt. Und in Esra 8 lese ich zuerst die ersten 8 Verse vor. Als der 7. Monat herankam und die Söhne Israels in ihren Städten wohnten, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Moses herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte er am ersten Tag des 7. Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Vor Männer und Frauen und für jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Mattitja, Shemaja, Anaja, Uriah, Hilkia und Maseja. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zechaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen. Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Sherebja, Jamin, Akub, Shebetai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten, belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Gottes Vorbereitung beginnt hier auch damit, dass zuerst die Voraussetzung erfüllt war, dass sie auf das Wort hören. Sie waren hier zu ihrem Neujahrsfest am ersten Tag des siebten Monats, das ist so Oktober, November, da fand das statt. Und sie baten den Schriftgelehrten Esra, er solle das Wort bringen. Sie wollen es hören. Sie standen alle zusammen. Wir wissen nicht, wie viele das waren. Wir wissen, dass 50.000 aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren. Und es steht hier, dass alle da waren, die das Wort hören konnten. Männer, Frauen und Kinder. Und wir kommen gleich noch dazu, wie lange. Vielleicht hast du es schon gesehen. Wir kommen dazu gleich. Okay? Aber sie baten Esra, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das war seine Vorbereitung gewesen. Und ich finde, das ist sehr beispielhaft für uns, denn womit hat er angefangen? Er begann, sein Herz darauf zu richten, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Er wollte es zuerst, er sagte, ich will dieses verstehen. Ich will wissen, was Gott mir zu sagen hat. Was ist Gottes Plan? Was ist sein Auftrag? Was möchte er? Er will es erforschen, aber dabei bleibt er nicht stehen. Er sagte, zu erforschen und dann zu tun. Nicht nur als Wissen in meinem Kopf, sondern ich will das ausleben. Ich will danach leben. Ich will, dass es mich prägt, dass es mich verändert, dass ich so denke, dass ich so handle. Aber auch da nicht stehen zu bleiben, sondern und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das, was ich dann für mich gelernt habe, das, was ich angenommen habe, das, wie es mich geformt hat, das auch an andere weiterzugeben. Und gerade wenn wir sagen, wir haben eben dafür gebetet, dass wir auch andere erreichen wollen, wir können andere nur erreichen, wenn die Botschaft zuerst uns erreicht hat. Okay? Wir haben noch ein paar Schüler hier unter uns, ja? Wie sehr würdest du deine Freunde einladen und sagen, hey, komm gerne mal zu mir in Unterricht. Einfach, wenn du nichts zu tun hast, mir bringt das Spaß. Ich denke, du würdest deine Freude daran haben. Komm zu mir in die Klasse. Nun, die meisten würden das vermutlich eher nicht tun. Und so wie ich die meisten höre, würden sie auch nicht gehen, wenn sie nicht dazu gezwungen wären, dass wir eine Schulpflicht haben. Aber es ist keine Gemeindepflicht. Und du kannst nicht einfach zum Nachbarn gehen und zu sagen, du bist verpflichtet, du musst kommen. Und du wirst sie auch nicht überzeugen, wenn du sagst, weißt du was, mir ist Sonntag so im Gottesdienst immer so langweilig. Ich habe da keinen, der neben mir sitzt und es schläft sich immer zu zweit besser. Kommst du mit? Ja, da würden sie sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Okay? Wenn wir nicht die Botschaft uns nicht angesprochen hat, wenn wir nicht angetan sind von dem, was Gott bewirken möchte, dann können wir das auch nicht an andere weitergeben. Und sie kamen hier zusammen und sagten, bring uns das, wir wollen hören. Was ist deine Einstellung heute Morgen? Ist es, ich bin hier und ich möchte hören? Oder ich bin hier und warte, wann du endlich fertig bist, sodass ich wieder gehen kann? Gott möchte, dass wir hören. Und ihnen reicht es nicht, einfach nur zusammen zu sein, das Fest zu feiern, sondern sie wollen hören, was Gott geboten hat. Und, ich hatte das vorgelesen in Vers 2, sie brachten eben dieses Buch heraus und lasen darauf vor. Und vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, okay, je nachdem wann Tagesanbruch ist, Israel Oktober, sind wir mal großzügig, 7 Uhr bis 12 Uhr. Das sind 5 Stunden. Ja, dass sie zusammen waren und sagen, wir wollen hören, wir wollen die Erklärung haben, wir sind hier. Und das waren nicht nur ein paar alte Männer, die nichts Besseres zu tun hatten, sondern alle. Jeder, der alt genug war, es hören zu können. Keine Ahnung, was sie da als Altersgrenze sich entschieden haben, ja, aber die waren da für 5 Stunden. Keine Sorge, ich will keine 5 Stunden ausreizen. Aber sie hatten das damals und sie wollten dieses. Und dann wird beschrieben, wie sie alle aufstanden, als das vorgelesen wurde und dann ihre Arme hoben, wie sie sich auf den Boden warfen. Dabei ist die äußere Haltung zweitrangig. Wichtig ist aber dieser Respekt vor dem Wort. Zu sagen, okay, hier ist das, was Gott uns sagen möchte und ich will gut zuhören. Und wichtig ist auch, Vers 8, es wurde nicht nur vorgelesen, sondern es wurde auch erklärt. Es war nicht irgendwie wenn man das hört, dann ist plötzlich alles besser, sondern sie mussten es verstehen. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll, so heißt es in Hebräer 4, Vers 12, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Aber es muss auch angewandt werden. Wir müssen dem Wort erlauben, uns zu hinterfragen, uns zu formen. Die Reformation hat stattgefunden, als das Wort wieder gelesen wurde, vorgelesen wurde, gedruckt wurde und Menschen gesagt haben, okay, was sagt es uns und wie können wir danach leben? Also wurde das hier vorgelesen, 5 Stunden lang, Vers 9, was ist passiert? Und Nehemia, das ist der Tirschata, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, sendet dem Anteil, für den nichts zubereitet ist. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Jetzt sehen wir, die Reaktion war diese Freude am Herrn. Eigentlich zuerst haben sie geweint, als sie es gehört haben. Sie trauerten wegen ihrer Untreue. Aber dann haben die Leiter ihnen gesagt, denkt nicht nur an eure Schuld, sondern auch an Gottes Vergebung. Dieses ist ein Freudentag und erinnert euch daran und ihr sollt andere Anteil daran haben lassen, indem ihr das weitergebt, indem ihr euch freut an dem, was der Herr getan hat. Und dann sagt er diesen Ausspruch, und das ist vermutlich der bekannteste Satz aus Nehemia, die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht, einige übersetzen Stärke. Aber diese Zuflucht, das ist eigentlich eine gute Übersetzung, aber die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht, nicht von der Realität, sondern in der Realität. Die Zuflucht zum Herrn ist nicht ein Ausblenden zu sagen, naja, jetzt lege ich mal einfach all den Alltag beiseite. Jetzt denke ich mal nicht an die Probleme zu Hause. Jetzt denke ich mal nicht an meine Gesundheit. Jetzt denke ich mal nicht an den Streit. Sondern er sagt, die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht, ist dahin, wo ich gehen kann, in den Umständen. Zu wissen, okay, meine Gesundheit ist eingeschränkt, aber der Herr ist bei mir. Ich habe kein Geld oder ich schulde Geld, aber der Herr ist bei mir. Es gibt Konflikte, aber der Herr hat mir vergeben. Und ich habe eine Hoffnung und der Herr ist bei mir. Er ist derjenige, zu dem wir zu aller Zeit und mit allen Umständen kommen können. Und er sagt, da ist unsere Zuflucht. Und ich habe das extra nochmal nachgeschaut. Und wenn du genau hinschaust, ich weiß nicht, welche Übersetzung du hast, aber wenn du genau hinschaust, dann sagt es, die Freude am Herrn, sie ist unsere Stärke oder sie ist unsere Zuflucht. Okay? Das heißt, ich habe das häufig überlesen. Ich habe gesagt, ja klar, der Herr ist unsere Freude. Aber er sagt, die Zuflucht ist der Herr, klar, aber das ist nicht, was der Text sagt, sondern ist die Freude am Herrn. Der Herr ist da, aber ich habe eine Sicherheit, eine Geborgenheit, wenn ich mir bewusst mache und mich freue an dem, was der Herr ist und was er getan hat und was er in der Lage ist, auch in meinen Umständen zu tun. Wir dürfen uns daran freuen, an dem, was der Herr getan hat. Und das haben sie damals dann auch gelesen. In 5. Mose 30, da heißt es, und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter allen Nationen, wohin der Herr dein Gott dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst, nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter. Wir wissen nicht, ob sie den Abschnitt gelesen haben. Aber das ist Teil vom Gesetz. Und sie lesen jetzt dieses oder ähnliche Abschnitte und sagen, schau mal her, wir dachten, wir waren verloren, wir waren in der Gefangenschaft gewesen, aber wir sind zurück und der Herr ist am Wirken und er erfüllt seine Verheißung und sie freuten sich an dem. Und sie fordern hier immer wieder auf, seid nicht betrübt. Und ihre Begründung war, dieser Tag ist dem Herrn heilig. Wir haben eine noch größere Freude. Meisten von euch kennen die Weihnachtsgeschichte und wir hören sie meistens und lassen sie zu Weihnachten vorlesen. In Lukas 2, 10 und 11, da ist, wo diese herkommt. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr. Wir haben eine Freude. Ihre Freude war, wir sind zurück. Gott hat uns nicht vergessen. Wir sind wieder im Land. Es gibt wieder Hoffnung für uns. Und zur Geburt Jesu kommen die Engel vom Himmel und sagen, hier ist eine große Freude. Die Freude ist nicht ein neues Auto vor dem Haus oder die Schulden sind abbezahlt, sondern die Freude ist, ein Retter ist da. Und der ist nicht so, wie ihr ihn erwartet habt. Der hat nicht gerade die ganzen Römer vertrieben. Der hat nicht all eure Probleme beseitigt. Aber er ist hier und er ist mitten unter euch. Und er ist gekommen, um für eure Schuld zu sterben, damit ihr mit Gott versöhnt sein könnt. Ich verkündige euch große Freude. Unser Problem ist, dass wir so vertraut sind, dass wir uns nicht mehr darüber freuen. Ja, weiß ich ja. Aber er sagte, aber die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht. Sie ist unsere Stärke. Sie ist unsere Zuversicht. Ich muss mir das bewusst machen. Gott ist zu uns gekommen. Und er ist da und er kümmert sich und er hat einen Ausweg für uns. Nun, die Israeliten haben dieses gehört und haben dann dieses Fest am ersten Tag des siebten Monats begangen. Und dann kommt der zweite Tag, Vers 13. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und der Rest beschreibt dann, wie sie das holen. Ich überspringe ein bisschen. Vers 18, und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Sie hatten zuerst aufs Wort gehört. Dann haben sie sich gefreut über Gottes Zusagen, trotz ihrer Vergehen. Und jetzt machen sie die Anwendung, nämlich Gehorsam gegen Gottes Wort. Sie sagen, okay, wir hatten jetzt diesen Festtag, aber das reicht uns nicht. Wir wollen noch mehr hören. Und sie lassen auch am zweiten Tag vorlesen. Und dort wird dann, lesen sie und sie hören davon, dass Gott wollte, dass sie Laubhütten feiern. Das steht hier in 3. Mose 23 beschrieben. Ich lasse das einfach mal dort an der Leinwand. Und sie sollten zusammenkommen, sie sollten diese Laubhütten bauen. Und sie machten sich gleich an die Umsetzung. Denn der Segen liegt nicht rein auf dem Hören, sondern auf dem Tun. Es reichte nicht zu sagen, okay, wir haben das gehört, wir sollten das hören, sondern was machen wir damit? Es ist gut, dass wir kommen und wir sagen, ich will Gottes Wort vorgelesen haben, ich will es verkündigt haben, ich will es hören. Aber was machen wir mit dem, was wir hören? Sie haben gehört, warte mal, Laubhüttenfest und das soll jetzt im siebten Monat sein. Wir müssen uns die Sachen holen und sie gehen in die Berge und sie holen die Sachen und sie bauen diese Laubhütten. Und in diesem Fest war auch vorgegeben, dass sie das Wort Gottes vorgelesen bekommen haben. Jedes siebte Jahr sollte das Gesetz allen Leuten vorgelesen werden, genau an Laubhütten. Kannst du nachlesen in 5. Mose 31. Und so gedachte Israel an Gottes Gegenwart unter ihnen und sagte, Laubhütten, Gott hat uns begleitet, er hat uns geführt, damals von Ägypten nach Israel. Er hat uns jetzt zurückgeführt ins Land und Gott möchte auch uns führen. Wir lesen in Johannes 1, Vers 14, wir hatten das schon letzte Woche an der Leinwand, aber ich habe es diesmal aus einem anderen Grund. Dort heißt es, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Können wir häufig so überlesen. Dieses Wort für wohnen ist das Wort für Zelten. Und das ist der Gebrauch von dem, was auch bei Laubhütten gebraucht wurde. Das Zelt Gottes unter den Menschen. Wir sind in seiner Gegenwart. Und Jesus gebraucht genau diesen Ausdruck und sagt, ich zelte unter euch. Sagt zweierlei. Einmal, ich bin mitten unter euch. Nummer zwei, was hier ist, ist nur temporär. Zelte, ich weiß nicht, wie viele von euch gerne Camping gehen, vermutlich eher weniger zu dieser Jahreszeit, aber Zelten ist normalerweise eher temporär. Und er sagt, ich bin hingegangen, nicht euch ein Zelt zu bereiten, sondern euch eine Wohnung zu bereiten. Ja, was wir hier durchmachen, das ist nur die Erdenzeit, die Ewigkeit folgt. Und Jesus ist gekommen und zeltete unter uns. Und wir haben in seiner Erdenzeit seine Herrlichkeit geschaut, schreibt Johannes. Eine Herrlichkeit als einen einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er ist zu uns gekommen. Wir durften erkennen, wie Gott ist. Und wenn ich nicht weiß, ja, ich höre immer wieder die Frage, ja, ich habe so eine Vorstellung von Gott und jetzt lese ich die Bibel und vielleicht stimmt das gar nicht so, wie ich mir Gott immer vorgestellt habe. Der Text sagt uns, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schau auf Jesus. Lies die Evangelien, hör seine Berichte, das ist der Gottmensch. Das ist, wie er ist, wie Gott ist. Aber ihre Anwendung war, wir haben dieses gehört und wir wollen das, was wir gehört haben, umsetzen. Und so machten sie das über dieses Fest, diese 8 Tage, die dieses Fest war. Aber jedes Fest kommt irgendwann mal zu Ende. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob das dann so ist, so, ja, wir haben gefeiert und dann so, pff, jetzt ist es vorbei. Und jetzt muss ich mich irgendwie wieder motivieren für den Alltag. Sie machen gleich weiter, Kapitel 9. Und am 24. Tag dieses Monats, nur zur Erklärung, ihr Fest war vom 15. bis 22. Okay, also 2 Tage später. Am 24. Tag dieses Monats versammelten sich die Söhne Israel unter Fasten und in Sacktuch und mit Erde auf ihrem Haupt. Und alle, die israelitische Abstammung waren, sonderten sich ab von allen Söhnen der Fremde. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Verfehlung ihrer Väter. Und sie standen an ihrer Stelle und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes vor. Ein Viertel des Tages. Und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Verfehlung und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Und dann werden wieder die Personen aufgezählt und dann heißt es, und sie schrien mit lauter Stimme um Hilfe zu dem Herrn, ihrem Gott. Sie machen eine andere Anwendung. Die erste Anwendung war, sie gehorchen dem, was sie gelesen haben. Und das zweite ist, sie bekennen ihre Sünden. Nach den Feiertagen kommen sie wieder zusammen. Zusammen, um Buße zu tun. Ja, sie zeigten dieses, indem sie ihre Sacktuch anhaben, das waren so alte Kleidungsstücke, die sie extra, wo sie damit Ausdruck verleihen wollten, wir sind jetzt nicht mehr im Feiermodus, sondern im Trauermodus. Und sie haben Asche, also Erde, auf ihr Haupt gestreut. Buße beinhaltet aber mehr als das Bekenntnis von Sünde. Es fordert die Beendigung der Sünde. Wir lesen das hier. Sie, Vers 2, alle, die israelitische Abstammung waren, sonderten sich ab von allen Söhnen der Fremde. Was gemeint ist hier, ist, dass sie Gottes Gebot gebrochen hatten und Ungläubige aus den Nationen geheiratet hatten, was zu dem Zeitpunkt verboten war. Okay? Und sie sagten, wir sehen ein, wir haben verkehrt gehandelt und wir wollen das jetzt in Ordnung bringen. Und diese Veränderung ist extrem wichtig. Buße ist eben nicht nur zu sagen, war verkehrt, tut mir leid. Okay? Buße beinhaltet eine Abkehr von dem. Und das ist, was sie hier getan haben. Sie haben nicht nur äußerlich Trauer gezeigt, sondern sie haben eine innere Veränderung demonstriert, indem sich ihr Verhalten geändert hat. Okay? Du wärst auch nicht zufrieden, wenn du mit dem Nachbarn irgendwie Streit hast und der scheuert dir eine. Und er sagte, oh, tut mir leid, ich tue Buße. Das war wirklich keine gute Idee. Ich halte mich bis morgen zurück, dann schlage ich dich wieder. Hey, warte mal, das ist keine wirkliche Umkehr. Ja, ich will, dass du einsiehst, dass es verkehrt war, aber nicht nur ein tut mir leid bis zum nächsten Mal, sondern das war verkehrt und ich muss mich ändern. Das ist, was Gott von uns erwartet. Er will nicht, dass wir einfach auf Schuld sitzen bleiben, sondern er nimmt uns die Schuld ab, indem Jesus für diese Schuld bezahlt hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Aber sagt, ich mache euch frei von der Sünde. Wir müssen nicht mehr so handeln. Wir können anders. Wir müssen anders. Und das ist, was sie hier getan haben. Aber sie haben dieses auch öffentlich gezeigt. Und sie haben, ich habe die Beschreibung eben schon gegeben, wie es bei ihnen kulturell aussah. Wieder, es kommt mir nicht darauf an, dass wir es genauso machen. Okay? Also ist okay, du brauchst heute Nachmittag wirklich nicht mit Erde auf deinem Haupt rumlaufen. Ja? Aber echte Buße erkennt man daran, dass einem die göttliche Anerkennung wichtiger ist als das äußere Aussehen und die öffentliche Anerkennung. Okay? Ich weiß nicht, was die Jugend heutzutage so manchmal alles in die Haare reintut. Ich sehe ein bisschen was bei meinen Kindern. Keine Ahnung, was das Zeug ist. Sie haben das nicht gemacht als Dekoration. Das war kein Haarspray, Schaum oder irgendwas. Das war Erde, um zu zeigen. Aber das war nicht zum Dekorieren ihrer Haare. Und das Sacktuch war auch nicht, um Leute zu beeindrucken. Und es wird explizit erwähnt, weil sie auch äußerlich zeigen wollten, was Gott über mich denkt, ist mir wichtiger, als was der Nächste über mich denkt. Da war die innere Veränderung. Es ist nicht so sehr, wen will ich beeindrucken, sondern gefällt Gott, was er in meinem Herzen sieht. Und der schaut nicht primär auf das Äußere. Nun, es ist völlig in Ordnung, dass man sich anständig für die Gemeinde anzieht. Aber Gott ist nicht beeindruckt von sagen, ich weiß nicht, wenn du es früher in Kirchen gesehen hattest, so alte Kirchen, die haben dann die besonderen Sitzbänke dann für die Adligen und für Könige und so weiter, auch wenn du bei der Burg da schaust und so weiter. Ja. Gott geht es nicht darum, dass wir uns präsentieren. Er schaut auf das Herz und er möchte, dass es uns wichtiger ist, was er darüber denkt, als was die Leute über mich denken. Wir hatten das in einer Situation, wo wir in einer Gemeinde waren, wo sehr viel Wert auf Äußeres gelegt wurde und dann die Überlegung war zu sagen, kann ich in die Gemeinde gehen, wenn ich nicht so aussehe, wie die Gemeinde das vielleicht normalerweise erwartet. Wir haben gedacht, was für eine blöde Frage. Gott möchte lieber, dass ich da bin, als dass ich nicht gehe, weil ich vielleicht nicht so angezogen bin, wie die anderen das gerade sind. Also selbst wenn du nicht hast und du sagst, ach, ich weiß nicht, kann ich auch in T-Shirt kommen? Ich bin lieber, ich würde mich mehr freuen, du bist in T-Shirt da, als du bist nicht da. Und Gott freut sich mehr. Okay? Er möchte, dass wir kommen. Geht es uns mehr um Gottes Anerkennung als um die Anerkennung von Menschen? Sie taten diese Buße. Sie waren zwar schon zurück im Land, aber sie erkannten, dass sie viele Gewohnheiten von der Welt mitgebracht haben in ihr Leben. Und dann steht hier auch, und einige benutzen das immer in Vers 2, Ende Vers 2, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden, das ist soweit eindeutig, und die Verfehlung ihrer Väter. Nun, einige benutzen genau das und sagen, du musst alles, was irgendwelche Vorfahren irgendwann mal getan haben, bekennen und dich von irgendwelchen Bindungen lösen. Das ist nicht, was hier gemeint ist, sondern es ist das Eingeständnis, dass der Zustand des Landes das Ergebnis des Zustandes ihres Herzens war. Also es war nicht zu sagen, naja, ja, wir haben uns auch schuldig gemacht, aber eigentlich ist das nur, weil unsere Eltern so waren, unsere Großeltern so waren. Sondern sie sagten, wir bekennen zuerst unsere Schuld und erkennen aber auch an, wir haben damit nicht erst angefangen, das läuft schon in der Familie. Und Gott, du hast gerecht gehandelt, uns in die Gefangenschaft zu schicken. Es sind die Konsequenzen unserer Sünden. Und sie wenden sich eben an den, der helfen kann, nämlich sie riefen zu dem Herrn, ihrem Gott. Die Tendenz eines jeden Herzens ist, wenn Schuld da ist, dass wir es eher verstecken wollen. Aber Sprüche hat dazu einen Vers, nämlich 28, Vers 13, wo er sagt, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Er sagte, nee, geht nicht, dass ich einfach nur verstecke und sage, naja, haben so viele ja gar nicht mitbekommen. Und wir sehen gleich, wie Veränderung in der Bevölkerung hier stattfindet. Aber sie findet statt, weil sie gesagt haben, mir geht es nicht darum, was denken alle anderen über mich, sondern Gott, ich muss mit dir ins Reine kommen. Und ich bekenne das. Und ich bekenne, dass das schon auch in meiner Familie, dass es schon früher praktiziert wurde. Und ich wende mich davon ab und will jetzt dem Herrn folgen und das tun, was richtig ist. Und dann haben wir Vers 3 gelesen, ein Viertel des Tages. Nun, die haben Tag zählten für sie immer nur die Tageslichtzeiten. Also ein Viertel wären dann 3 Stunden, also 12 Stunden als ein Hälfte Tag, Hälfte Dunkel. Also Tageszeit 12 Stunden, dann ein Viertel, 3 Stunden. Sie lasen für 3 Stunden und sie bekannten ihre Sünden für 3 Stunden. Okay? Ich sage es mal so rum, Gott geht es nicht so sehr darum, wie viel wir lesen, sondern was wir mit dem Gelesenen machen. Wenn du 3 Stunden hast, 3 Stunden zu lesen, super, darfst du gerne machen. Wenn du 3 Minuten hast, lies 3 Minuten. Aber bleib nicht bei dem Gelesenen stehen. Zu sagen, oh, abgehakt, ich kriege das noch, die Bibel durchgelesen in den verbliebenen Tagen in diesem Jahr. Ist es nur ein Abhaken oder macht das was mit mir? Lies lieber weniger, aber lass es dich verändern, als dass du die Bibel 3-mal nächstes Jahr durchliest und es keinen Unterschied in deinem Herzen macht. Gott ist nicht beeindruckt. Der führt nicht List und sagt, schon 10-mal durch, Sternchen. Ja? Sondern er will, dass es uns prägt. Das ist, was es hier mit den Israeliten gemacht hat. Sie haben das Wort angewandt im Gehorsam gegen Gott, in ihrem Sündenbekenntnis. Und das hatte dann Auswirkungen, Verse 5 und 6 in Kapitel 9. Und dann stehen wieder, ich überspringe jetzt mal die ganzen Namen der Priester, sie sagten, steht auf, preist den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Du, Herr, bist es, du allein, du hast den Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Nachdem sie dieses alles bekannt haben, wenden sie sich wieder an den Herrn und sagen, Gott, du hast jetzt all dieses gehört, wir haben dir das alles bekannt. Und du hast dich nicht abgewandt. Du bist immer noch da und wir dürfen zu dir rufen und wir loben und wir preisen dich. Die Auswirkung ist das Lob Gottes. Sie lobten ihn für alles, was er gemacht hatte. Und hier wird betont, du Herr, du hast gemacht, du hast geschaffen, dieses hast du gemacht und das hast du gemacht. Und wir erkennen etwas von der Größe Gottes, wenn wir auf das schauen, was er gemacht hat. Und dass wir auch in all unserem Bekenntnis und in all unserem Lesen und auch in dem Bringen unserer Anliegen, dass wir nicht vergessen zu schauen, du. Wenn ich nur auf mich schaue, dann bin ich deprimiert. Aber wenn ich aufblicken darf und sage, okay, hier sind die Situationen, aber du Herr, du bist der Schöpfer, du bist der alles gemacht hat und du bist nicht nur Schöpfer, du bist auch Retter, du bist Heiland, du bist der, der uns mit sich selbst versöhnt hat, der eine Stätte im Himmel für uns bereitet, der möchte, dass wir in deiner Gegenwart sind. Du Herr, in all deiner Not, in all dem, was auch immer dich gerade beschäftigt, vergiss nicht, du Herr, vergiss nicht den Blick nach oben. Die Auswirkung von ihrer Herzensvorbereitung war das Lob Gottes für die, oder das Lob des Gottes für seine Schöpfung, dann für seine Treue. Wir haben nicht die Zeit, das alles zu lesen, du kannst es nachlesen. Verse 7 bis 25 gehen sie quasi die Geschichte Israels durch. Von der Berufung Abrahams bis zur Einnahme des Landes. Und sie reflektieren Gottes Führung. Eins, nicht noch machen, sie fangen auch dort an mit dem Vers 7. Du bist es, Herr, Gott, du hast erwählt. Und dann zum Beispiel Vers 15, um Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Und so weiter. Vers 16. Sie aber, unsere Väter nämlich, handelten vermessen. Sie verhärteten ihre Nacken und hörten nicht auf dein Gebot. Was sie machen ist, sie machen einen Kontrast her, sagen, du Herr, du hast all dieses gemacht und du hast geführt und du hast bewahrt, und du hast versorgt. Wir aber, wir als Menschen, wir haben versagt. Und deswegen wird seine Treue betont. Denn dann heißt es noch einmal, das kommt gleich beim nächsten, Vers 26, war wieder, sie wurden widerspenstig, sie aber haben sich abgewandt. Also Gott gelobt für seine Treue und Gott gelobt für seine Gnade. Dann wird wieder beschrieben, was ich eben schon gesagt habe, Vers 26, sie wandten sich ab, warfen das Gesetz hinter sich, haben sich nicht daran gehalten. Und das wird weiter beschrieben. Ende Vers 30, da gabst du sie in die Hand der Völker. Doch, Vers 31, doch, in deinen großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Auch wenn sie es bisher immer abgelehnt hatten, hat Gott sie nicht vernichtet, sondern hat durch die Umstände sie da jetzt hierhin geführt und ihre Herzen vorbereitet, dass sie das doch jetzt wieder annehmen. Doch du bist weiterhin gnädiger und barmherziger Gott. Egal wie du bisher gelebt hast, vielleicht sagst du, ich habe das ziemlich ignoriert bisher. Hab mich nicht drum geschert, was Gott und sein Wort sagt. Er ist immer noch ein gnädiger und barmherziger Gott. Bereit, dass wir umkehren zu ihm. Aber wir müssen kommen. Wir müssen es eingestehen und sagen, ich habe mich schuldig gemacht. Ich bin einen verkehrten Weg gegangen. Ich habe deine Anweisung ignoriert. Ich sehe das ein und ich wende mich davon ab und wende mich zu dem Herrn. Und auch wenn du als Kind Gottes nicht auf seine Warnung gehört hast. Und du tust Dinge, wo du weißt, Gott will das nicht von mir. Er lädt ein, wie er die Israeliten, die waren schon seine Kinder, sie waren schon sein Volk, aber er lädt sie ein und sagt, kehrt um. Ich bin immer noch ein gnädiger und barmherziger Gott. Komm zurück. Ich will dir das Leben nicht schwer machen. Ich will nicht strafen. Ich will nicht, dass du Konsequenzen hast. Ich will stattdessen, dass du zurückkehrst. Die Auswirkung von ihrer Umkehr war das Lob Gottes, aber es war auch eine Fürbitte oder das Gebet. Darin geht es dann über, Vers 32. Und nun, unser Gott, du großer, starker und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade bewahrt, lass nicht gering vor dir sein all die Mühsal, die uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Obersten, unsere Priester und unsere Propheten und unsere Väter und dein ganzes Volk seit den Tagen der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Doch du bist gerecht bei allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, Wir aber, wir haben gottlos gehandelt. Und dann beschreibt er das noch weiter und sagt dann Vers 36, siehe, wir sind heute Knechte und das Land, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und seine Güter zu genießen, siehe, wir sind Knechte in ihm. Und sein Ertrag vermehrt es für Könige, die du um unserer Sünden willen über uns gesetzt hast. Sie haben Gewalt über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Belieben. Wir aber sind in großer Bedrängnis. Ja, sie auf dieser Grundlage, dass sie auf Gott geschaut haben, sich an ihn gewandt haben, bitten sie ihn jetzt, in ihre Situation einzugreifen. Sie beschreiben nochmal ihre Umstände und betonen, was ich eben gelesen habe, Vers 33, es war unsere Vergehen, die dazu geführt haben, Gott, es ist nicht deine Schuld, dass es in unserem Land im Moment so aussieht, wie es aussieht. Es ist, dass wir deine Gebote ignoriert haben. Aber in dem Gebot geben sie Gott nicht vor, was er zu tun hat. Also so rumformuliert, Gebet ist nicht Gott zu sagen, was er zu tun hat, sondern Gott zu sagen, wie sehr du ihn nötig hast. Sie beschreiben hier und sagen, Gott, du siehst die Umstände im Land. Du siehst, wie es uns gerade geht. Du siehst, dass das, was wir erarbeiten, wir gar nichts davon haben, sondern wir das alles an Steuern, an fremde Herrscher abgeben müssen. Du siehst das. Was nicht drin steht ist, und jetzt macht, dass die Perser endlich wieder abhauen. Ich bin mir sicher, das war in dem Wunsch einiger Herzen. Aber ihr Gebet war, Herr, schau du drauf. Und ich sag dir nicht, was du zu tun hast. Und so dürfen wir auch beten. Wir dürfen sagen, Gott, du siehst meine Umstände. Du siehst, was gerade passiert. Du siehst, wie es in meinem Herzen ausschaut. Du weißt, was mich herausfordert. Du weißt, was mich manchmal überfordert. Du weißt, wie es mir geht. Du weißt, wie ich Schwierigkeiten habe, mit diesen Umständen umzugehen. Und mein Gebet ist, tue du. Nicht ich, ich weiß es und ich brauche einfach, dass du machst, sondern ich vertraue es dir an. Ich weiß nicht, ob wir Ärzte unter uns haben, aber Ärzte sind meistens nicht so begeistert davon, wenn Patienten mit einer Selbstanalyse kommen und sagen, ich weiß, was mein Problem ist, ich brauche nur, dass du das und das verschreibst. Sagt, ja, warte mal, lass mich untersuchen. Lass mich erkennen, ist das wirklich das Problem? Hey, wir brauchen Gott, dem besten Arzt, nicht sagen, was es ist. Aber wir dürfen ihm unsere Not klagen und ihn bitten, dass er eingreift. Und das heißt auch, das Gebet ist unser Glaubensbekenntnis. In welcher Hinsicht? Weil Gebet zeigt, ich glaube wirklich. Ich glaube nämlich, dass ich es nicht alleine lösen kann und dass Gott die Lösung ist. Wenn wir also beten, dann sagen wir, Gott, ich stimme deiner Botschaft zu. Wenn ich nicht bete, verleugne ich eigentlich die Schrift. Weil durchs Nichtbeten sage ich, ich schaffe das schon. Schönen Dank. Ich kriege das auch alleine hin. Aber Gebet sagt dann Gott, boah, ich bin begrenzt. Ich kann nicht alles. Ich habe nicht alle Weisheit. Aber deine Botschaft ist nicht, finde es heraus, komm selber zurecht, sondern komm zu mir. Und ich leite dich und ich vergebe dir und ich helfe dir. Und dann war die letzte Auswirkung die Veränderung. Und sie schließen Vers 10 einen Bund mit dem Herrn und sagen, wir verpflichten uns von jetzt ab mit dem Herrn zu leben. Kann man auch in Vers 30 nachlesen. Und dann kommen wir wieder eine lange Liste an Namen. Ich erspare euch die, ich erspare sie mir. Aber sie versiegeln das und die Leiter gehen mit gutem Vorbild voran. Ja. Veränderung beginnt mit einem guten Vorbild. Selbst wenn du dich jetzt nicht als Leiter siehst, wenn du überzeugt bist zu sagen, Gott will bei mir Veränderung, dann geh du mit gutem Vorbild voran. Angefangen haben wir damit, dass das Volk sagt, Esra, komm und lies uns vor. Das war ihre Initiative. Wir brauchen dein Wort. Und dann werden die konkreten Verpflichtungen, die sie eingehen, werden ab Vers 32 dann aufgeführt, wo sie sagen, wir werden dies tun, wir werden das tun, wir werden diese Reinheit wieder einhalten, wir werden den Sabbat wieder einhalten, wir werden den Zehnten wieder geben, wir werden uns an das halten, was du uns gegeben hast. Ja, wir werden uns erneuern lassen. Geistliche Erneuerung zeigt sich im Gehorsam gegen Gottes Wort. Und das ist, was sie hier sagen, zu sagen, Gott, wir haben das jetzt gelesen, wir haben es bekannt und wir wollen jetzt anders leben. Und wir versprechen, wir werden es nicht perfekt umgesetzt haben, ja, aber wir wollen zu deiner Ehre leben und wir wollen das umsetzen, wir wollen das tun, was du uns geboten hast. Und die Frage für uns ist, wie sieht es mit deiner Hingabe aus? Es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten. Aber ich glaube, Gott würde sich über ein vorbereitetes Herz mehr freuen, als über die am besten dekorierte Wohnung. Sind unsere Herzen bereit? Und kümmern wir uns mehr darum, was Gott möchte? Oder lassen wir uns bestimmen von den Erwartungen von allen anderen? Oder der Onkel möchte das und meine Eltern wollen jenes, meine Kinder wollen das und Tante will das und die wollen das Essen haben und so weiter. Dürft ihr machen, ist nicht verkehrt. Aber dabei der Herzensvorbereitung nicht zu vergessen, dass wir nicht sagen, wir haben allen gefallen, aber Gott sagt, wo bleib ich? Die Israeliten kamen hier und sagten, eigentlich, die Dinge haben wir jetzt wieder. Wir haben wieder eine Mauer, wir sind wieder im Land, wir haben wieder einen Tempel. Aber wir brauchen wieder den Herrn, die Beziehung zu ihm. Wenn wir jetzt das Lied singen, nimm du mich ganz hin. Ich möchte, dass wir es als Gebet singen. Aber vielleicht durch das, was wir gehört haben, hast du etwas auf dem Herzen. Ich bin hier vorne, wenn du lieber kommen möchtest und beten möchtest. Du kannst auf deinem Platz beten, da ist nichts Besonderes dran an einem bestimmten Ort. Aber manchmal ist es für einen selber zu sagen, Gott, hier ist nochmal neu meine Hingabe. Ich will einfach nach vorne kommen, ich will hier beten, während die anderen singen. Weil wenn, musst du es jetzt machen, weil danach müssen wir alle raus. Aber kannst an deinem Platz beten, kannst hierher kommen oder kannst das Lied als Gebet singen. Herr, nimm du mich hin. Ich möchte, dass du segnen kannst. Lass uns singen, lass uns beten.